Laudetur Jesus Christus. Hier ist Radio Vatikan mit dem Weltkirchenmagazin.
Im Vorfeld zum Treffen des russischen Präsidenten Wladimir Putin mit Papst Benedikt XVI. Haben wir mit Experten gesprochen. In Nordirland finden die Katholiken und Protestanten den Weg des Friedens. Und China sucht den Weg der Modernisierung. Das sind die Themen der heutigen Sendung Weltkirchen. Am Mikrofon begrüßt Sie Mario Galgano. Doch bevor wir über diese Themen sprechen, hören Sie zunächst die Tagesmeldungen, heute mit Sophie Puttkammer.
Eine Vatikan-Delegation ist von ihrer Vietnam-Reise zurückgekehrt. Ihr Resümee ist positiv. Von einer Normalisierung der Beziehungen zwischen Heiligem Stuhl und Vietnam ist in einer Erklärung die Rede. Muslimische Verbände in Deutschland rufen dazu auf, Ängste vor Moscheen aufzugeben. Der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime, Ayub Axel Köhler, beklagte, dass Moscheebauten oft aus nichtigen Gründen verhindert würden. In Frankreich hat ein Gerichtsverfahren gegen eine Ärztin und eine Krankenschwester wegen aktiver Sterbehilfe begonnen. Ihnen wird vorgeworfen, eine 65 Jahre alte Patientin durch die Verabreichung tödlicher Präparate vergiftet zu haben. Die Patientin litt an unheilbarem Bauchspeicheldrüsenkrebs in der Endphase und befand sich bereits im Koma. In der sudanesischen Krisenprovinz Darfur hat sich die humanitäre Lage dramatisch verschlechtert. Das steht in einem neuen Sonderbericht für den UN-Menschenrechtsrat in Genf. Morde an der Zivilbevölkerung gingen in der gesamten Region weiter.
Mit Spannung wird der Besuch des russischen Präsidenten Wladimir Putin im Vatikan erwartet. An diesem Dienstag wird Benedikt XVI. Ihn in Privataudienz empfangen. Ein Besuch auch mit zahlreichen politischen Implikationen. So hat die russisch-orthodoxe Kirche vergangene Woche zusammen mit katholischen und reformierten Vertretern aus Russland die Änderung der Menschenrechte gefordert. Was ist davon zu halten? Wir haben Professor Thomas Bremer gefragt. Er ist Dozent für Ökumene und Friedensforschung an der Universität Münster.
Die russische orthodoxe Kirche ist der Meinung, dass die Menschenrechte, wie wir sie kennen, auf einer westlichen Konzeption beruhen, die nicht unbedingt auch eine für Russland und für die Orthodoxie richtige und geeignete Konzeption ist. Insbesondere fürchtet man, dass wichtige christliche Werte durch die Menschenrechte nicht geschützt werden. Und es hat bereits früher Äußerungen von Vertretern der russischen orthodoxen Kirche gegeben, die sich sehr skeptisch gegenüber der eben als westlich empfundenen Konzeption der Menschenrechte geäußert haben.
Der Experte für die russisch-orthodoxe Kirche betont auch die Neuheit an der Forderung der orthodoxen Kirche.
Das ist insofern etwas Neues oder relativ neu, als es eine gemeinsame Äußerung der in Russland vertretenen Kirchen im Plural ist. Das heißt, normalerweise hat die Orthodoxie, die ja mit Abstand die Mehrheitskirche in Russland ist, solche Äußerungen immer alleine getan und eben hat damit nur die größte Kirche in Russland gesprochen, dass man jetzt eine solche Konferenz, die ja nicht nur russische Vertreter, sondern auch Vertreter aus den anderen GUS-Staaten aus dem Baltikum eingeschlossen hat, mit den anderen Kirchen organisiert und dazu sich äußert im Sinne der Ablehnung der Menschenrechte, das ist relativ neu. Was nicht so neu ist, ist, dass auch die Kirchen, die aus westlichen Traditionen kommen, also die römische Kirche, lateinische Kirche oder die Kirchen der Reformation, eine nicht nur in Russland, sondern vielleicht auch in anderen Staaten, die früher dem östlichen Block angehört haben, eine zurückhaltende Position gegenüber solchen Phänomenen wie eben den Menschenrechten haben.
Für viele Beobachter ist das Treffen zwischen Putin und Benedikt XVI. Ein Vorzeichen für eine baldige Zusammenkunft des Papstes mit dem Moskauer Patriarchen.
Ich glaube nicht, dass es ein Vorzeichen dafür ist. Putin hat ja auch den Vorgänger des jetzigen Papstes, ich glaube zweimal sogar, getroffen und ich glaube, es ist, wenn man das so sagen kann, üblich oder normal, dass ein Staatsoberhaupt und zumal das Oberhaupt eines so großen und wichtigen Staates wie Russland bei einem Besuch in Rom auch den Papst besucht. Putin ist natürlich nicht die orthodoxe Kirche und spricht nicht für die orthodoxe Kirche, sondern für die russische Föderation. Insofern kann er das Treffen zwischen dem Patriarchen und dem, oder ein mögliches Treffen zwischen dem Patriarchen und dem Papst nicht vorbesprechen. Ich glaube, man sollte überhaupt nicht den Akzent so stark auf dieses Treffen, auf dieses mögliche Treffen legen, wie das oft der Fall ist. Die russische Kirche hat dazu erklärt, dass man grundsätzlich nichts gegen ein Treffen habe, aber es dürfe eben nicht nur ein Höflichkeitstreffen sein ohne Folgen, sondern es müsse dann geschehen, wenn die Irritationen, die es gibt zwischen den beiden Kirchen, ausgeräumt sind und die russische Kirche sieht eben gewisse Verhaltensweisen der katholischen Kirche in der Ukraine vor allem, aber auch in Russland, die sie für Proselytenmacherei oder für wenigstens irritierend hält und die sie also zunächst beendet sehen will. Da gibt es in dieser Frage, das wird von der katholischen Kirche anders eingeschätzt, gibt es also eine Diskussion zwischen beiden Kirchen. Und erst wenn das gelöst sei, könne man sich ein solches Treffen vorstellen, aber man ist nicht grundsätzlich gegen ein solches Treffen.
Russland ist im Moment ein viel beachtetes Land im Vatikan. Das liegt nicht nur wegen dem Treffen von Wladimir Putin mit Papst Benedikt XVI. Die ökumenischen Treffen zwischen Delegationen der russisch-orthodoxen und der katholischen Kirchen stehen immer wieder zur Debatte. Wir haben mit dem russisch-orthodoxen Bischof Hilarion Alfayev gesprochen. Er ist Vertreter der russisch-orthodoxen Kirche bei den europäischen Institutionen in Brüssel. Zusätzlich zu dieser Position wurde er am 7. Mai 2003 auch zum Bischof von Wien und Österreich ernannt. Eine weitere Besonderheit hat Hilarion noch. Er ist Musiker.
Die erste Frage bezieht sich auf ein Konzert, das einerseits in Moskau und andererseits auch hier in Rom stattfinden wird. Und die Musik wurde von Ihnen komponiert. Meine Frage ist, welche Beziehungen gibt es zwischen Musik und Glaube?
Ich denke, dass es zwischen Musik und Glaube eine tiefe Verbindung gibt. Der Mensch ist von Natur aus ein musikalisches Wesen. Gleichzeitig ist es eine natürliche Sache für den Menschen, an Gott zu glauben. Da ist es kein Zufall, dass in Gottesdiensten aller Kirchen, ob katholisch oder orthodox, Musik eingesetzt wird. Das Konzert mit einem Werk, das ich komponiert habe, findet am 27. März in Moskau und am 29. März in Rom statt. Der Titel des Werkes lautet »Die Passion nach Matthäus«. Das Werk habe ich letzten September komponiert, und es ist kein Zufall, dass es diesen Titel trägt, weil ich mich vor allem an der Musik von Bach inspiriert habe. Die Wahrnehmung der Passion Christi ist in der orthodoxen Kirche anders als in der katholischen. Wenn man eine Ikone der Kreuzigung mit den Darstellungen aus der Renaissance vergleicht, dann sieht man, dass auf der Ikone Christus nicht leidet, sondern schon gestorben ist. Die Ikonographen lassen dieses realistische Leiden einfach weg. Das ist auch bei den liturgischen Texten in der orthodoxen Kirche so, die in den Grundzügen meiner Musik liegen. Und in diesen Texten ist das Thema der Auferstehung mit dem Thema des Leidens unzertrennlich.
Musik als ökumenisches Mittel, ist das auch ein Mittel für Annäherung, sich besser kennenlernen?
Ich denke, dass die Ökumene nicht nur auf offizielle Treffen oder theologische Diskussionen beschränkt sein kann. Wir müssen vor allem unsere Traditionen verstehen, schätzen und lieben. Wir müssen uns gegenseitig verstehen und die Kirchenmusik ist ein notwendiger Teil unserer Tradition. So soll das auch durch unsere Kirchenmusik gelten, durch die wir diese spirituelle, religiöse Erfahrung wiedergeben können, an der die orthodoxe Kirche so reich ist.
Wie ist denn konkret im Moment die Beziehung zwischen russisch-orthodoxen und katholischen Kirche, beziehungsweise wie sehen Sie das?
Ich denke, dass es in den letzten Jahren, vor allem nach der Wahl von Papst Benedikt XVI., ernsthafte Verbesserungen in der Beziehung zwischen der römisch-katholischen und der russisch-orthodoxen Kirche gegeben hat. Natürlich gibt es noch eine ganze Reihe von Problemen, die Patriarch Alexei II. Und Metropolit Kyrill immer betonen. Und ich hoffe, dass es einen Durchbruch in unseren Beziehungen gibt, wie er von beiden Seiten erwartet wird.
In Russland fand ein Treffen der christlichen Kirchen, das ist von der russisch-orthodoxen Kirche in Moskau, initiiert worden. Hauptthema waren die Menschenrechte bzw. die Menschenrechtserklärung von den Vereinten Nationen, von der UNO. Und da wurde diskutiert, man sollte das ändern. Die Frage ist, wie sieht die russisch-orthodoxe Kirche die Menschenrechte bzw. die Menschenrechtserklärung?
Русская церковь выступает за то, чтобы
die Idee der Rechte und Freiheiten des Menschen sollte auch mit der Idee der moralischen Verantwortung für jegliche menschliche Taten auf einen Nenner gebracht werden. Was gilt im Augenblick? Heute gibt es eine Idee von den Menschenrechten, die auch zur Rechtfertigung von moralisch bösen oder schlechten Taten missbraucht wird. Nehmen wir beispielsweise die vor kurzem abgehaltene Diskussion in England, die meines Wissens immer noch anhält, über das Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Paare und über den Zwang für katholische Adoptionsstellen, Adoptionen an gleichgeschlechtliche Paare nicht verweigern zu dürfen. Das ist ein typisches Beispiel für die Idee der Menschenrechte, die als Diskriminierung von religiösen Gemeinschaften wirkt und die ihnen Regeln aufzwingt, mit denen die Kirchen nicht einverstanden sein können. Ich denke, dass es auch in den europäischen Gesetzgebungen und in der öffentlichen Meinung ein Verständnis geben sollte, damit religiöse Menschen dem Evangelium gemäß leben können, damit es aber auch zu keinem Zwang durch liberale Ideen kommt, die der traditionellen kirchlichen, christlichen Moral widersprechen.
Ostern feiern wir dieses Jahr gemeinsam quasi, also Katholiken und Orthodoxe kalendermäßig. Können Sie uns zum Schluss etwas zu Ostern sagen, vielleicht einen Gruß?
Не так уж часто бывает, что у православных и католиков.
Es kommt nicht so oft vor, dass Orthodoxe und Katholiken gleichzeitig Ostern feiern. Diese Tatsache, dass das diesjährige Osterdatum auf dem gleichen Tag liegt, ist ein Denkanstoß für uns alle, dass wir im Grunde genommen eins im Glauben sind. Wir können uns in Details unterscheiden. Wir können auch kirchenpolitische oder theologische Probleme haben, die wir von der Vergangenheit geerbt haben. Und ich denke, dass für uns Christen diese Erfahrung von Orthodoxen und Katholiken wertvoller und wichtiger ist als alle möglichen Unterschiede. Ich möchte allen Zuhörerinnen und Zuhörern wünschen, dass sie vom Mitleid zum leidenden Christus durchdrungen werden und dass sie in den Ostertagen von der Erfahrung der Auferstehung berührt werden. Das ist eine Erfahrung, die jedem Christen Leben schenkt.
Прикоснуться к опыту воскресения Христова, опыту, который оживотворяет жизнь каждого христианина.
In ihrer Hymne Sunday, Bloody Sunday erinnert die irische Rockband U2 an die 26 friedlichen Demonstranten, die im Januar 1972 im nordirischen Städtchen Londonderry von britischen Soldaten niedergemetzelt wurden. Wie lange noch müssen wir dieses Lied singen, heißt es im Lied. Als die Band den Song 1982 veröffentlichte, hatte der Bürgerkrieg gerade das britische Festland erreicht. 3000 Menschen haben während des Konflikts ihr Leben verloren. Jetzt ist Zeit für ein neues Lied. Und diesmal kann es eine Lobeshymne sein. Ein Lob auf das, was in Nordirland in den vergangenen Jahren erreicht wurde. Zum ersten Mal seit 5 Jahren stehen Protestanten und Katholiken in Nordirland nach Parlamentswahlen wieder vor der Bildung einer gemeinsamen Selbstverwaltung. Die deutsche Nordirland-Expertin und Mitglied des Vereins Save the Good Friday Agreement Coalition, Uschi Grandl, hat die Wahlen in Nordirland direkt vor Ort verfolgt.
Die Wahlen in Nordirland, die jetzt Anfang März stattgefunden haben, waren ein ganz wichtiger Eckpunkt zur Umsetzung des Friedensabkommens. Und das Ziel der Wahlen war, die Suspendierungen der Regionalregierung in Nordirland aufzuheben und bis zum 26. März diesen Jahres eine Allparteienregierung nach dem Karfreitagsabkommen einzurichten. Auf beiden Seiten haben die Menschen die Parteien gewählt, denen sie zutrauen, dass sie diese Regionalregierung um- und durchsetzen und dass sie ihre Interessen dort durchsetzen. Und vor allem in der unionistischen Bevölkerung, die lange Jahre als Friedensgegner eigentlich diffamiert worden sind, ist diese Wahl eigentlich ganz besonders interessant, weil die unionistische Bevölkerung ganz klar auch in Umfragen der Presse hinterher gesagt hat, wir wollen diese Regierung. Und wir wollen, dass die DUP in dieser Regierung teilnimmt und wir wollen, dass diese Regierung funktioniert und sich mit unseren Problemen beschäftigt.
Die großen Parteien beider Lager, also die protestantische DUP und die katholische Sinn Féin, wurden mit Stimmenzuwächsen für ihren neu entdeckten Pragmatismus belohnt. Mit dem Votum haben die Bürger ihnen einen schlichten Auftrag formuliert. Auf Englisch «Get on with the job», «Ran an die Arbeit». Und welche Rolle hat die Kirche?
Die Kirchen haben sicher eine Rolle gespielt, manchmal würde ich sagen eine zu kleine Rolle. Auf Seiten der katholischen Kirche kann man sagen, dass es sehr, sehr engagierte Einzelpersonen gegeben hat. Einzelne Pfarrer, zum Beispiel Vater Alex Reed, ist sicher eine dieser ganz bedeutenden Personen, die den Konfliktlösungsprozess über Jahre hinweg mit initiiert, mit begleitet und mit geleitet haben. Auch auf protestantischer Seite gibt es einzelne Minister, so werden die genannt, auf presbyterianischer Seite, die sich immer wieder an Gesprächen beteiligt haben.
Dennoch zeichneten sich nach Bekanntgabe des Endergebnisses am Freitagabend neue Auseinandersetzungen ab. Die demokratischen Unionisten, also die DUP-Partei, die stärkste Partei wurde, zogen die Einhaltung des Termins für die Regierungsbildung, der von London und Dublin gesetzt wurde, erneut in Zweifel. Der 80-jährige DUP-Chef Ian Paisley sagte, Sinn Féin müsse erst noch beweisen, dass sie überall die Polizeihoheit des Staates anerkenne. Und nun wechseln wir Kontinent. Das chinesische Parlament, also der Nationale Volkskongress, berät derzeit über ein Gesetz, das Eigentumsrechte neu regelt. Es geht vor allem auch um den Besitz an Grund und Boden. Dieses Vorhaben hat auch Konsequenzen auf die Religionsfreiheit im bevölkerungsreichsten Staat der Welt. Birgit Pottler weiß mehr.
China bleibe streng bei seinem sozialistischen Weg. Das hat Ministerpräsident Wen Jiabao vor dem Volkskongress in Peking erneut betont. Das bedeutet, die kommunistische Partei will ihre Macht nicht abgeben. Dennoch debattiert das chinesische Parlament in der diesjährigen Vollversammlung eine Modernisierung des Landes und in vielen Bereichen eine Angleichung an internationale Standards. Das bestätigt gegenüber Radio Vatikan Pater Bernardo Cervellera, Chef des Pressedienstes Asia News und China-Fachmann.
Was China vorantreibt, sein Gesicht etwas zu verändern, ist vor allem der Wunsch von der internationalen Gemeinschaft, als ein modernes Land akzeptiert zu werden. Wir dürfen nicht vergessen, dass China im nächsten Jahr die Olympischen Spiele ausrichtet.
Schon 7-mal im Nationalkongress beraten, das Gesetz zum Privatbesitz. Es soll dieses Jahr verabschiedet werden und eine 15-jährige Debatte abschließen. Privateigentum ist faktisch in den 80er Jahren eingeführt worden und soll jetzt durch ein formelles Gesetz vor dem Staats- und Kollektiveigentum geschützt werden. Enteignungen zu staatlichen Zwecken darf es aber wohl weiterhin geben. Cervellera hofft auf eine Entscheidung.
Das hofft auch die politische Führung. Die Verfassung wurde vor 3 Jahren geändert und verteidigt das Recht auf Privatbesitz. Aber noch immer gibt es keine Gesetze, denn es gibt innerhalb der Führung noch Differenzen zwischen denen, die noch mit einem stalinistischen System weiterarbeiten wollen und denen, die die Gesellschaft zu modernisieren suchen.
Keine Veränderung gibt es dagegen in der strengen Ein-Kind-Politik Pekings gegen das rasante Bevölkerungswachstum. Bislang können nur die Reichen ihr entkommen, doch die Strafen sollen weiter erhöht werden.
Sie hörten die Sendung Weltkirchenmagazin. Weitere Informationen zu aktuellen Geschehnissen können Sie auf unsere Homepage unter der Adresse www.radiovatikan.de nachlesen und hören. Am Mikrofon verabschiedet sich Mario Galgano. Hier ist Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.